What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und habe heute einen besonderen Gast. Heute ist nämlich der Experte für Digitalisierung, Christoph Bornschein, bei mir zu Gast. Zumindest remote auf meinem Bildschirm. Herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du da bist und dass es geklappt hat. Erstmal zu dir.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Du hast 2008 mit deinen damaligen Partnern eine Agentur fürs digitale Business gegründet. So schreibt ihr das selber auf der Website. Mit dem unverwechselbaren Namen Torben Lucy und die gelbe Gefahr oder auch kurz TLGG. Seitdem ist viel passiert. Ihr habt TLGG 2015 an das zweitgrößte Netzwerk der Welt, Omnicom, verkauft. 2016 habt ihr in New York einen Standort eröffnet und 2018 euer Consulting-Geschäft in einen eigenständigen Ableger überführt. Du bist gefragter Berater auf Vorstandsebene in Digitalisierungsfragen, hast ein Aufsichtsratmandat, ich glaube nur eins, ne? Sonst korrigierst du, und finally eine eigene Kolumne im Manager-Magazin. Und irgendwie habe ich gedacht, mit wem könnte ich besser über die Zukunft der Agenturen diskutieren als jemand, der so viel mit seiner eigenen Firma, seinem eigenen Unternehmen ausprobiert hat und originär eigentlich auch aus der Agenturwelt stammt und sich in den letzten Jahren wirklich ganz massiv mit der Transformation eben auch im Geschäftsmodell weiterentwickelt hat. Und ich freue mich total, dass du Ja gesagt hast, dass du Lust hattest auf den Austausch und bin sehr, sehr gespannt auf deinen Blick auf diese Fragestellung. Vielleicht starten wir auch tatsächlich mit dem Blick, was bei euch jetzt gar nicht so jüngst passiert ist, aber schon irgendwie auch, glaube ich, so ein echter Wegweiser für euch in der Entwicklung von TLGG war. Und zwar habt ihr ja, habe ich eben kurz im Intro gesagt, 2015 das Unternehmen an die Omnicom verkauft. Was war für dich und deine Partner damals der ausschlaggebende Grund, das zu tun?
Man kann das in so einer Ein-Wort-Antwort sogar machen, Internationalisierung. Also es war in der Tat, ich habe es glaube ich an anderer Stelle schon mal erzählt, der Moment, an dem wir uns auch schon vorher lange mit dem Gedanken getragen haben, wie internationalisiert man eigentlich das, was wir da machen, und wie funktioniert eigentlich die Ambition, und die gab es schon ganz lange, tatsächlich ein globales Geschäft zu betreiben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Reihe vor allen Dingen Automobilkunden, die uns global nutzen. Wir haben relativ viel in Mexiko gemacht für Automobil. Und es war eben klar, dass unsere Ambition war, daraus nicht eine deutsche Firma zu machen, sondern tatsächlich eine aus Deutschland kommende globale Firma. Und wenn du dich damit beschäftigst, welche Optionen dir dann zur Verfügung stehen, gibt es eigentlich im Wesentlichen drei. Es gibt einmal so das ganze Thema organisches Wachstum. Das ist nett, dann gehört alles weiterhin dir, es ist aber auch relativ langsam. Und wir hatten den Eindruck, dass der Markt, den wir damals beackerten, sich in enormem Maße beschleunigte, so dass organisches Wachstum nicht ausgereicht hätte. Also wir hätten einfach strukturell verloren, dadurch, dass die anderen schneller gewesen wären, was sie dann auch ja waren oder was sie immer noch sind. Zweite Option war, Venture-Kapital oder Private Equity reinzunehmen und selber hinzugehen und den Markt zu konsolidieren. Das fühlte sich nicht so an, als würde es in unsere Kultur passen. Jetzt tatsächlich zu sagen, wir kaufen irgendwie in Brasilien Agenturen und managen dann Beteiligungen und Integrationen und so. Da war die Organisation nicht reif genug für, um tatsächlich selber Konsolidierer zu sein von so einem Markt. Und dann ist am Ende die letzte Option, die du dir angucken kannst, tatsächlich einen Käufer zu suchen oder Partner. War gar nicht klar, ob wir 100% verkaufen oder Mehrheit oder wie auch immer, und zu gucken, ob du mit dem diesen Weg gehen kannst. Und da wir wirklich gar keinen Druck hatten, also es war ein funktionierendes Geschäft zu dem Zeitpunkt schon, haben wir dann, wir reden ja immer irgendwie über die Zeit vor 2015, 18 Monate lang wirklich mit allen gesprochen, die da am Markt waren. Wir hatten auch relativ viele Anfragen und Akquisitionen. Und haben anderthalb Jahre lang uns angeguckt, wer eigentlich der Partner wäre, mit dem wir das umsetzen können. Und dann kam eben plötzlich Omnicom ganz am Ende raus nach so einem mehrstufigen Investmentbank-begleiteten Prozess.
Und wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr euch einen M&A-Berater gesucht und gesagt, pass mal auf, wir suchen strategischen und Finanzpartner für das, was wir vorhaben. Mach mal irgendwie für uns ein Marken- und Geschäftsmodell fit. Und der hat euch dann beraten?
Genau, also am Ende Marken nicht so sehr. Wir hatten ja Inbound-Anfragen. Wir haben im Grunde gesagt, hier, pass mal auf, Julian Riedelbauer von JP Bullhound war das damals noch erzählt, kommuniziert worden. Das sind die Anfragen, die wir haben. Wir wissen ja gar nicht, ob es den Markt abbildet, den es so gibt. Nimm die doch bitte, ergänzt die um andere interessante Partner, mit denen man sprechen kann, und lass uns einen strukturierten, mehrstufigen Prozess daraus machen. Und das haben die dann gemacht, auch ziemlich gut gemacht, mit ihrem Londoner Büro, was sehr, sehr viel so im Agenturumfeld macht.
Was sprach aus eurer Sicht für Omnicom? Was haben die in dem Prozess richtig gemacht?
Ich glaube, also es waren zwei Sachen. Einmal, also das Angebot war richtig aus einer Perspektive, und ein Kaufpreis ist nie egal. Wer das sagt, ist irgendwie, sagt nicht die Wahrheit, glaube ich. Das war natürlich irgendwie passend, das Paket, und dann, und das war 50% der Bewertung, war einfach die strategische Integration. Wo wollten die hin, wie unternehmerisch haben die das betrachtet? Ganz klar ausschlaggebend dafür, wie das geführt werden würde, und wieder Incentives vor allen Dingen Incentives allein sind zwischen uns und dem. Man muss ja heute sagen, das ist ja irgendwie selten, dass man 5 Jahre nach Verkauf noch dabei ist. Das hat sich dann tatsächlich auch so durchgetragen. Also vor allen Dingen der geteilte Mindset und die geteilte Ambition war es dann am Ende, was es irgendwie zu einem Erfolg macht.
Mhm. Waren dann eure Bestrebungen, also ihr habt ja erst 2018 sehr viel später den Consulting-Part sozusagen richtig überführt in eine eigene, nicht nur Unit, sondern glaube ich auch GmbH. Ihr habt das aber schon sehr viel früher gestartet, und ich glaube ja letztlich auch aus euren normalen, in Anführungsstrichen, Projekten aus dem Agenturgeschäft heraus seid ihr ja so ein bisschen in diesen Consulting-Bereich nicht reingeschlittert. Das klingt ungeplant. Wahrscheinlich war es ein von langer Hand geplantes Vorhaben, was ihr da hattet. Das fände ich tatsächlich nochmal ganz spannend. War das auch ein Grund zu sagen, lass uns verkaufen, weil gerade mit dem Consulting-Geschäft eröffnen sich uns nochmal ganz andere Themen. Dafür brauchen wir auch ein größeres Netzwerk, um das bespielen zu können. Und vielleicht auch so die Frage, wie seid ihr in dieses Consulting-Thema reingekommen?
Richtige Suggestivfrage. ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzubinden. Also in der Tat war der Datenpunkt Consulting, den es zu dem Zeitpunkt als Business Unit in der Agentur GmbH schon gab, wirklich mehrheitlich der Grund, diese Internationalisierung anzustreben. Also wir haben ja tatsächlich am Ende auch in New York gibt es nur Consulting. Es gibt gar kein Agenturgeschäft, weil wir nicht das Gefühl hatten, es gäbe einen kritischen Mangel an Agenturen in den USA. Insgesamt guckten wir damals, was die Wachstumsdynamik, ich habe es gerade vorhin gesagt, die anderen waren schneller, anging ja nicht so sehr auf Agenturen, weil da war gar niemand so besonders schnell Digitalisierung und das auch noch irgendwie auf internationaler Skala zu verstehen, sondern es waren eben schon die Boston Consulting Digital Ventures wurde damals gegründet. Du sahst, dass in den USA, glaube ich, die Leute das erste Mal 1,6 Milliarden mit digitalem Geschäft machte. Accenture fing an, sich zu positionieren. Da kam der Impuls ja eher her, zu sagen, wenn wir in irgendeiner Weise kompetitiv zu denen sein wollen, müssen wir eben global sein und zumindest mal anfangen, irgendwie regionale Hubs in anderen Ländern zu haben. Insofern, das trug schon den Gedanken. Also zurück zu der anderen Frage, Consulting steckte immer in dem, was wir machten, schon drin. Also so anders als du in der Anmoderation gesagt hast, komme ich ja gar nicht aus der Agenturwelt, sondern habe vorher Firmen in ganz anderen Industrien gemacht. Agentur war dann irgendwie so ein, gab sich irgendwie so.
Ich glaube, Gaming und so weiter hast du vorher gemacht, ne?
Ja, genau. Ich habe eine Games Company begleitet beim Börsengang. So. Es ergab sich dann so ein Agenturthema, und für uns war Marketing nie die Grenze dessen, was wir machen wollten. Also es ging nicht darum, Kommunikationsdienstleistungen an CMOs zu verkaufen, sondern technologieinduzierte Probleme zu lösen. Und da ist ein Aspekt natürlich, dass Technologie irgendwie Kundenkommunikation und Endkundenkommunikation verändert. Ich fand das immer sehr begrenzend, dann da den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, das ist es dann jetzt irgendwie, womit wir uns beschäftigen. Für mich war immer die Frage, eher auch eine, wenn man dann mit Kommunikation nicht mehr weiterkommt, und manchmal kommt man mit Kommunikation nicht weiter, was ist eigentlich mit Produktentwicklung, was ist mit einer Gesamtwachstumsstrategie, was ist mit einer Allokation von Assets entlang der Wertschöpfungskette, also eher so die grundstrukturellen Fragen unserer Kunden. Und dann wurde eben klar, der CMO ist da nicht in allerletzter Konsequenz immer das Buying Center. Also müssen wir irgendwas anderes haben, was ein anderes Buying Center bedient. Und dann, als das eben sehr evident wurde, haben wir es ausgegründet, als wir merkten, das sind wirklich so unterschiedliche, auch strukturell unterschiedliche Leistungen, mussten daraus zwei Gesellschaften werden.
Hatte das vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Proof of Concept zu tun, ne? Ich sag mal so, in der Wahrnehmung hat man immer gesagt, TGG, das sind so die Challenger, die ein bisschen ungewöhnlicher daherkommen, die Hoodie-Fraktion, meine ich jetzt mal liebevoll, und im Kopf aber immer so ein bisschen, ja, Social Media und Kommunikation und Agentur. Ja. Also war das auch ein Grund zu sagen, irgendwie um den Proof of Concept liefern zu können, um da auch eine größere Eigenständigkeit entwickeln zu können, müssen wir das separieren? Brauchen wir eine eigene GmbH mit einem eigenen Auftritt?
Nee, den Proof of Concept gab es tatsächlich schon. Also wir waren eigentlich schon, ich würde sagen, 2014 an einem Punkt, wo wir verstanden hatten, wie wir glauben, dass ein Consulting-Produkt funktionieren wird. Es war dann tatsächlich ein bisschen käufergetrieben, also Käufer meint einkäufergetrieben, weil du eben tatsächlich merktest, Procurement funktioniert letztlich relativ binär. Du hast Marketing und Commodities typischerweise, also was auch wirklich hieß das, und du hast Strategic Procurement und Consulting, was tatsächlich zwei unterschiedliche Einheiten sind. Du kriegst es kaum moderiert mit derselben Rechtseinheit, beide Procurements zu adressieren. Es ist tatsächlich am Ende ein Move gewesen, das käuflicher zu machen und einfacher zu strukturieren, auch für Procurements, Preislisten besser abbilden zu können und ähnliches. Dass es funktionieren würde und dass wir damit Umsatz am Ende auch eine ziemlich beeindruckende Profitabilität hinbekommen würden, das war schon klar, als es noch in derselben GmbH war. War nur eben schwierig zu steuern.
Du sprichst auch das Procurement an und ich glaube, das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied, ne? Wenn du die Agenturwelt betrachtest, dann kennt man die Tagessätze, die da gezahlt werden, und die Tagessätze, die die großen Strategieberatungen oder überhaupt Unternehmensberatungen da auch aufs Tableau bringen, die sind ja in einer ganz anderen Sphäre. Ne? Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn du sagst, hey, wir sind TGG und mal haben wir diese Liste und mal haben wir diese Liste. Es kommt ganz drauf an, welches Projekt es ist. Das ist dann natürlich auch irgendwie ein Grund, dass man sonst gar nicht irgendwie in dieser Ära mit den BCGs, McKinseys und Co. dieser Welt wahrgenommen wird.
Genau. Ne? Plus, du wirst auch tatsächlich nicht in reine Consulting-RFPs eingeladen. Also was wir heute sehen, auch ein paar Jahre drin in dem ganzen Thema, ist eben tatsächlich, dass der Consulting-Einkäufer von welchem Weltkonzern auch immer eben tatsächlich seine RFP-Liste aus dem Bucket Consulting besetzt und so Geschichten von hybriden Agentur-Consulting Angeboten weniger interessant findet. Ich finde, man tatsächlich die eigene Komplexität dann zur Komplexität des Käufers zu machen, ist eben schlicht falsch. Insofern haben wir dann tatsächlich einfach genau diese Kaufbarkeit möglich gemacht, indem wir eben tatsächlich diese Trennung vorgenommen haben, die es eben heute auch auf vielen Projekten gar nicht mehr gibt. Also so, du merkst immer mehr, es ist so ein bisschen so die zweite Phase dieses Gedankens, du integrierst dann jetzt schon wieder, also machst tatsächlich ein Consulting-Projekt und unterstützt dann eben die Marketing-Seite, die möglicherweise Implementation oder Konsequenz des Ganzen ist, dann hast du doch wieder irgendeine Art von, ich will es gar nicht Full Service nennen, was so ein verbrämter Begriff ist, aber der kommt eben aus einer komplett anderen Logik und aus singulär in unterschiedlichen Procurement-Organisationen eingekauft werden.
Und sag mal, mit welchem, du hast gesagt, das steckte irgendwie in euch und ihr habt das schon auch immer mitgemacht, was würdest du sagen, war so der Case, der Proof of Concept, wo ihr gezeigt habt, dass ihr eben in der digitalen Transformation beratet und eben nicht nur Kommunikation und Agentur macht? Was würdest du sagen, war so das Parade-Case-Beispiel für euch?
Na, der auch für uns, Game Changer ist auch so ein schlimmes Wort, war sicherlich Lufthansa. Also das war, wir hatten damals den globalen Social Media Pitch gewonnen für Lufthansa und haben nicht lange für die genau diese Kommunikationsseite gemacht. Und dann fing das eben so sukzessive an, dass wir sahen mit der Reisekette, dass sich viel mehr Geld an anderen Stellen verdienen. SAP kaufte damals Concur und Tripit, also tatsächlich eher so Datenplays, Booking.com ging los. Und dann hatten wir das große Glück, dass wir erst mit Christoph Franz und dann später mit Carsten Spohr und Simone Menne das ganze Thema für die auf Vorstandsebene angehen konnten, diesen Lufthansa Innovation Hub gegründet haben, den es ja heute auch noch gibt, der heute auch immer noch regelmäßig von der Kapital irgendwie das beste, tollste und schönste Innovationslabor eines Konzerns prämiert wird. Das war sicherlich der Moment A, sichtbarer Veränderung von dem, was wir taten, und B, auch anderer Konsequenz eines Projektes. Also da fing das dann mal an. Und dann ging es irgendwie weiter. Dann haben wir von E.ON auf Forschungsebene ein Projekt bekommen. Das hat relativ gut funktioniert. Also so, dann war irgendwie der Weg bereitet, dass wir diesen parallelen zweiten Pfad auch verfolgen konnten. Mhm.
Und wenn man jetzt so die Entwicklung betrachtet und auch deine Aktivitäten oder deinen Schwerpunkt sieht, dann spielt sich der natürlich sehr stark im Consulting ab. Du hast auch an anderen Stellen gesagt, ne, das ist der Bereich, da wachsen wir stark, da sind auch attraktive Renditen zu erwirtschaften, das ist ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Ihr besteht ja jetzt aus diesen zwei Teilen. Und das war ja auch Grund, warum ich gesagt habe, das ist super spannend, mit dem Christoph muss ich auf jeden Fall sprechen. Mit welchem Blick betrachtest du den originären Teil von TGG, also den, der sich eben tatsächlich mit Kommunikation im Zuge der digitalen Transformation auseinandersetzt? Hat der eine ähnliche Relevanz für euch auch strategisch nach wie vor?
Ja, hat er, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Grund eins ist ganz sicher, und das ist ja so ein bisschen das, was man auch auf der Kundenseite lange gepredigt hat, es ist das Ohr an der Schiene der Veränderung von Kundenverhalten. Also es ist tatsächlich wirklich ein extrem guter Seismograf, eine Einheit zu haben, die sich mit im Wesentlichen Endkunden beschäftigt, um zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade. Mhm. Das macht uns sehr viel schlauer. Es macht uns auch tatsächlich schlauer bei der Auflage mit unseren Kunden. Du verstehst den Kunden besser, wenn du dich mit seinem Marketing und seinen Sales beschäftigst. So, das ist die eine Dimension, die, sagen wir mal, geschäftliche Dimension. Die zweite Dimension ist, dass so eine Agentur in der Gruppe, und wir betrachten das heute eher aus einer Gruppenlogik, vor allen Dingen macht, dass du auf der Talentseite extrem interessante Optionen hast. Wir haben das im Vorgespräch schon mal besprochen. Ich glaube ja tatsächlich, dass Agenturen sich im Moment vor allen Dingen dadurch auszeichnen, dass sie der Kreativität, die in ihnen steckt, A, nicht genug Raum geben und B, damit nicht ausreichend Kapitalisierung erfahren, was dann wieder auf der Einkaufsseite liegt oder an eigenen Verschulden, was auch immer. Für uns ist es tatsächlich extrem toll, Kreativität in einem Gefäß zu haben, was Agentur heißt, und darauf kulturell einerseits, personell andererseits, also natürlich auch in Karrierefaden, zugreifen zu können, um das Consulting einfach anders zu bauen. Also wir haben eine unglaublich interessante Source von tollen Talenten auf der Agenturseite, auf die ein McKinsey oder ein BCG nie zugreifen könnte. Mhm. Der Schritt von, weiß ich nicht, Deloitte oder Accenture in Kreative war dann doch ein relativ langer Schuss. Für uns ist es tatsächlich in zwei Etagen, und dann ist es möglich, ein relativ Business- und Business-School-induziertes Consulting-Team wirklich mit Kreativität auch nochmal anzureichern und zusammenzubringen. Und genau diese Melange oder Zusammensetzung macht dann eben auch das Consulting besser. Mhm.
Das heißt, ihr seid zwei separierte GmbHs, rein aus der wirtschaftlichen Betrachtung heraus und der Marktbearbeitung, ja. Aber ihr schaut eben schon, dass ihr die Teams soweit sinnvoll dann eben auch divers über die GmbH-Grenzen hinaus miteinander kombiniert.
Genau, also wir sind in der Tat gerade auf dem Weg rauszufinden, wie Integration besser funktioniert über die Gruppe, weil wir eben, das ist eine Kundenanforderung viel mehr als unser Angebot am Anfang gewesen, immer mehr verstehen, dass die Konsequenz von digitaler oder technologiegetriebener Strategie ganz oft eben auch wieder Marketing sein kann oder irgendeine Art von Kommunikationsdienstleistung, das muss man offen. So dass wir gerade feststellen, dass vor allen Dingen in Sektoren, wir werden da eine sektorengetriebene Logik, ähnlich wie Unternehmensberatung, über die Gruppe hinweg sehen, das ist gerade das, was wir herstellen, dass Sektoren eben beide Seiten abrufen und es angenehm finden, auf beiden Seiten bedient zu werden, die Strategie und dann eben ihre Umsetzung, wie auch immer die dann aussehen mag, aus einer Hand zu bekommen. Und genau so führen wir das zusammen und dadurch hast du eben tatsächlich relativ hohe Schnittstellen in gemeinsamen Projekten, in Handovers von Projekten und Ähnlichem. Und du hast immer noch ein sehr großes, eine große gemeinsame Kultur, die auch einen Unterschied macht. Räume sehen anders aus als in Agenturen. Also wir mussten nicht, wie ich sag was Gemeines, PwC, die in Frankfurt ein Experience Center gebaut haben, irgendwie eine kreative Kultur erfinden, die war schon da. Mhm.
Was sind denn die Sektoren, die du angesprochen hast? Also was steckt dahinter? Geht es da um eine Industry-Perspektive?
Ja, genau. Also so, es sind die Kernindustrien, in denen wir viel Geschäft haben, in denen wir ziemlich einzigartige Sachen gemacht haben. Stand heute sind wir im ganzen Bereich Health, E-Health so schon strukturiert. Es werden jetzt dann eben sukzessive weitere dazukommen, wo wir tatsächlich eine sektorale Betrachtung übers Portfolio hinweg einnehmen.
Ja, und das ist in der Tat, ne, hast du recht, das ist natürlich so entlehnt aus der Unternehmensberatungswelt, glaube ich, ganz
ja. Kannst du aber auch auf eine Agentur wirklich gut anwenden, nämlich dann, wenn du tatsächlich kommunikativ dem Kunden einen Vorteil darüber gibst, dass du einfach Industrieexpertise hast und einfach verstehst, wie das genau funktioniert.
Ich habe von dir ein ganz spannendes Zitat gelesen oder zumindest eine Äußerung. Du hast Ende 2018 mal gesagt, dass dich aktuell, also damals aktuell, die Frage interessiert, wie man die Omnicom TLGGisiert. Was hat's damit auf sich und bist du 2 Jahre später mit diesem Thema gemeinsam mit der Omnicom weitergekommen?
Ja, also was ich damals meinte und auch heute noch meine, ist tatsächlich wirklich die Frage, wie kannst du ein Netzwerk, was so sehr von Kommunikationsleistungen lebt und aus meiner Sicht nicht genug aus der inhärenten Kreativität, die da drin steckt, macht, dahin bringen, tatsächlich damit auch in Unternehmensstrategien konkurrenzfähig zu sein und anderes. Und man muss heute sagen, in New York heißt es immer Tip of the Spear-Logik. Das sind dann häufig wir, wenn wir Gesamtlösungen anbieten, dass wir auf Kunden, wie beispielsweise Ford, die wir zusammen mit BBDO in Detroit gewonnen haben, global, diese Art zu denken, diese Art umzusetzen, tatsächlich umsetzen konnten, was ich, glaube ich, unterschätzt habe, ist, wie schnell du ein Unternehmen, das 79.000 Leute hat, so die Größenordnung Omnicom, dahin bringst. Wir haben uns dann tatsächlich vor allen Dingen darauf kapriziert, zu sagen, wir können das auf großen Kundenlösungen machen. Also Ford war wirklich so das glanzvolle Beispiel, wo es ziemlich idealtypisch, so wie ich es mir vorgestellt habe, funktioniert hat. Das musst du dir aber tatsächlich Kunde für Kunde erarbeiten, dass du da reingehst, weil hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Es ist für ein großes Werbenetzwerk natürlich auch immer eine gewisse Kannibalisierungsangst, wenn du hingehst und Lösungen anders baust und anders darüber nachdenkst, wie du Lösungen so aufbaust und strukturierst. Consulting ist für die eben nicht total intuitiv als Produkt. Das ganze Customer Engagement Model ist da eigentlich nicht für gemacht. Also du musst ja schon wirklich viel Arbeit in jeden einzelnen relevanten Kunden stecken, den Omnicom-Ansatz zu TLGGisieren. Ich würde sagen, bei Ford ist es heute so, bei anderen Kunden, die ich natürlich nicht sagen kann, sind wir dabei. Aber wir sind eben tatsächlich 250 Leute in einer 79.000-Mann-Organisation, kann man sich ungefähr vorstellen, wie homöopathisch stark wir dann eben in der Breite.
Ja, ich glaube, man muss ja auch aufpassen, dass man nicht erdrückt wird von diesen Kräften, ne? Weil wie du gesagt hast, ist, oder so habe ich es auch wahrgenommen, ne? Ihr seid so das innovative und für so einen Konzern ja auch sehr wendige, schnelle Beiboot, ne? Was eben nicht der Tanker ist, der fest eingefahren ist in tradierten Geschäftsmodellen hier und da, sondern auch Dinge ausprobieren kann, ne? Und dann wird man ja gerne schnell so als quasi so eine Art Inkubator immer wieder draufgeflanscht auf die eigenen Themen innerhalb der Gruppe und parallel dazu hat man ja eigentlich noch einen eigenen Auftrag und Bock auf die eigenen Projekte und Ideen, ne? Also ich glaube, da muss man auch ein Fingerspitzengefühl entwickeln. Am Anfang ist man wahrscheinlich so, yay, super, lass uns da reingehen und nachher merkst du so, wow, also so ein bisschen Fokus auf unser Thema wollten wir eigentlich ganz gerne behalten, ne?
Und in Europa haben wir das immer gut hinbekommen, weil wir eben eine Positioniertheit hatten, die es war jetzt nicht viel zu definieren daran, was wir so taten. Ich glaube, den Weg dahin länger beschreiten mussten wir tatsächlich in New York wirklich verstehen. Wie passen wir da eigentlich rein? Wie passen wir A in den Markt und B auch in dann Omnicom-Strukturen, die eben anders als hier jetzt nochmal deutlich stärker ausgeprägt sind, deutlich stärker ausgearbeitet sind. Omnicom ist eben dann doch sehr US-zentrisch.
Was ich spannend fand in unserem Vorgespräch, hast du gesagt, weil wir auch kurz über das Thema Internationalisierung und Vorteile und Learnings sprachen, dass wenn es sich eines, wenn es eins gibt, was man sich von den Amerikanern unbedingt abschauen sollte, dann ist es deren Fortschritt gegenüber uns im Sinne der Managementmodelle. Magst du das mal so kurz erklären, was so deine Findings sind oder was du als Nachahmungswert empfindest?
Ja, und Nachahmungswert schiebt es fast an so eine Richtung, die ich gar nicht, wo ich gar nicht sagen würde, das würde ich unbedingt so stehen lassen. Was du tatsächlich in den USA lernst, ist, wie Industrialisierung von Agenturen funktionieren kann. Also wie du es hinkriegst, daraus Unternehmen zu machen, die dramatisch KPI-gesteuerter sind, dramatisch messbarer in dem, was sie tun. Und insgesamt stärker industrialisiert. Jetzt kann man eine Diskussion darüber führen, sollte man auch führen, ob sich Kreativität industrialisieren lässt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber insgesamt hast du ein progressiveres, moderneres Managementmodell, wenn du in so eine average deutsche Agentur reinguckst, dann stellst du eben ganz häufig fest, dass die Professionalisierung von Strukturen, Tools, auch dem Aufbau, ERP, was auch immer, häufig nicht an dem Punkt ist, wie du es in den USA als absoluten Standard erlebst.
Woher kommt das, glaubst du, dass die Deutschen da irgendwie so, ist das was Agenturspezifisches?
Ich glaube, wir haben sehr, sehr lange und sollten das auch in vielen Teilen tun, Agenturkreation als Kunst missverstanden. Also ich glaube, es gibt immer noch so eine Erzählung, an denen ja auch irgendwie die jungen Jean-Mies und so mitgestrickt haben, dass ein großartiger Spot eigentlich eine andere Art von Kunst ist und dass Industrialisierung und Professionalisierung der Tod von dieser Art von Kreativität ist. Gibt es sicherlich auch einen Punkt, an dem dieser Tod eintritt. Man kann es auch überindustrialisieren. Und diese Erzählung hat eben, glaube ich, gemacht, dass das nicht durchgezogen professionalisiert wurde, dass es nicht besonders effizient funktioniert. Und dann ist der deutsche Markt eben auf der einen Seite groß genug, um sich selbst zu genügen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen toxisch, weil er eben so groß ist, dass der Wachstumsimpuls aus Deutschland raus nicht besonders groß ist. Wenn ich hier in diesem einigermaßen großen Teich ein Fisch sein kann, warum soll ich ihn verlassen? Und damit hat auch niemand irgendwie den Druck zu sagen, wir professionalisieren uns, um internationalisiert zu sein. Oder wenige haben den. Wir hatten auch darüber im Vorgespräch schon gesprochen. Und ich glaube, erst wenn du genau das machst, nämlich dich damit beschäftigst, wie du multiple Organisationseinheiten führen musst, multiple Gesellschaften, Ressourcenallokation über Ländergrenzen hinweg, verschiedene P&Ls und so ein Kram, dann wird dir klar, dass du ein anderes Struktur- und Prozessmodell brauchst.
Habt ihr das auf TGG dann auch angewandt? Also die Erkenntnisse, die du aus der Internationalisierung und Omnicom-Netzwerk so mitgenommen hast?
Wir hatten schon in dem Moment, wo Omnicom dann einstieg, tatsächlich einen massiven Professionalisierungsschub. Das hat auch viel damit zu tun, dass die eben tatsächlich einfach börsennotiert sind und ein anderes Zahlenmodell brauchen, eine andere Prognosefähigkeit und Ähnliches. Haben dann aber auch selbst wahnsinnig viel noch dazu addiert, wie wir das tatsächlich irgendwie besser steuern und managen können, besser auf eine Daten- und Zahlenebene bringen können und so. Und ich glaube, auch das Consulting hat in der Gesamtkultur rund um, wie funktioniert Performance Management, welche Tools setzt du eigentlich ein, nochmal einen ganz schönen Schub bedeutet, weil wir dann da eben tatsächlich nochmal viel, viel weiter progressives Werkzeug eingesetzt haben.
Ein Bestandteil.
Also wir pilotieren heute auch viel an Prozess im Consulting und übertragen es dann in Agentur.
Ein Bestandteil vom Managementmodell oder auch im Sinne dieser Professionalisierung, die du beschreibst, ist ja auch das Thema Führung. Und wir sprachen auch kurz drüber, ich habe es aber auch nochmal gelesen aus einem Gespräch mit dir. Ihr habt bei TGG ziemlich viel Zeit auch investiert auf dieses Thema wertebasierte Führung. Und ich sag mal auch, wie erfolgskritisch letztlich diese zweite Führungsebene ist, wenn man eine gewisse kritische Größe entwickelt und sich auch als Unternehmen weiterentwickelt. Wie seid ihr das angegangen, das Thema? Also wenn du sagst, ihr habt intensiv daran gearbeitet, wie implementiert man eine wertebasierte Führung? Muss man die zweite Führungsebene austauschen? Kriegt man die gedreht? Geht es einfach nur um eine Transparenz der eigenen Werte und eine Kommunikation der Leitplanken?
Also erstmal vielleicht so ein Stück zurückgespult. Als wir mit dem Gedanken anfingen, haben wir ganz sicher nicht wertebasierte Führung gesagt, sondern hatten so eher sehr praktisch das Gefühl, wir suchen die Menschen nicht mehr aus in Recruiting-Prozessen als dann drei Gründer in dem Moment. B, wir wollen irgendwie Orientierung geben, wie wollen wir eigentlich, dass Recruiting funktioniert, wie wollen wir, dass Menschen behandelt werden im Alltag und so. Und du merkst halt, das ist genau das, was du sagst, ab einer bestimmten Größe prägst du das weniger als deine zweite Führungsebene, einfach auf Basis von A, Sichtbarkeit, Auflagefläche, zeitlicher Verfügbarkeit. Du steuerst die halt nicht mehr alle direkt. Also musst du irgendeine Art von indirekter Übersetzung dessen hinbekommen. Was wir relativ früh und relativ schnell gemacht haben und haben da auch einen unfassbar guten Coach zusammengearbeitet, ist eben tatsächlich so ein Werteprozess, der anders als man es manchmal beobachtet, nicht versuchte, neue Werte zu schaffen, sondern dem, was an unsichtbarem Konsens da war, einen Namen zu geben. Also tatsächlich nicht ein, wir drücken jetzt irgendwie Dinge, die wir aspirativ toll finden, auf die Organisation auf, sondern wir finden in der Organisation, was sie heute schon ist und manifestieren das in einer sehr expliziten Sprache. Das haben wir gemacht und dann haben wir tatsächlich, das hat auch bestimmt ein Jahr gedauert, und dann haben wir tatsächlich ein Führungskräfteentwicklungsprogramm darunter gelegt, was genau auf diesen Werten aufsetzte, was qualitativ und quantitativ einfach unsere Führungskräfte entwickelt und auf diesen Wertegerüst aufsetzt. Und das ist eben heute noch so, dass wir gucken, das ist ja am Ende so, Werte manifestieren sich immer in Entscheidungen. Also wie wirst du eine Entscheidung treffen oder wie wird derjenige, der sie dann trifft, darum geht es ja im Zweifel, den ich dabei nicht kontrollieren kann und werde, wertegerecht Entscheidungen treffen. Und das haben wir tatsächlich dann in die Führungskräftetrainings umgesetzt, haben das auch im Performance Management. Also wir messen Werte auch in der Bewertung von Mitarbeitern. Wir gucken uns tatsächlich das klingt fies, aber die Wertegerechtigkeit, den kulturellen Fit tatsächlich in Mitarbeiterfeedbackprozessen und ähnlichem an. Also haben es auch in die Incentive-Struktur mit aufgenommen. So dass du dann eben tatsächlich kohärent, das müsste mal jemand fragen, der innerhalb dieses Systems lebt, da bin ich dann immer schlechter Antwortgeber. Aber damit hast du eben tatsächlich Führungskräfte, die basierend darauf entwickelt sind. Du hast ein Bewertungssystem, was darauf auch reagiert, neben natürlich auch anderen Faktoren. Und mein Eindruck ist, dass das ziemlich gut funktioniert und es ziemlich übersetzbar macht, was das alles mal so sein sollte, was wir irgendwie sei gelb genannt haben.
Wie sei gelb? Das ist sozusagen, was steckt dahinter?
Naja, also genau nichts. Also das ist ja das Schöne an diesen Kultursätzen. Das ist ja eben Ausdruck dieses absolut impliziten. Und das aufzulösen, was es dann eben heißt. Es gibt da so Werte wie 80 gleich 100, das heißt 80% Zustimmung zu einer Entscheidung sind 100% Exekution und so weiter. Also so auf der Ebene sei gelb bringt es dir gar nicht so viel. Auf der Ebene von wie entscheidest du, wenn du links oder rechts rumgehen musst, muss es irgendwie anfassbar werden.
Okay. Und sag nochmal, du hast erzählt, ihr messt das auch in Feedbackgesprächen, in Entwicklungsgesprächen. Wie misst man eine werteorientierte Führung, Verhalten einer Führungskraft? Also in was schlägt sich das beispielsweise nieder? Das ist nicht so eine Art Bauchgefühl und ja, ich finde, da hast du das nicht so gemacht oder so, in sowas endet, was naja für Diskussionen sorgt.
Du brauchst halt viele Datenpunkte. Also am Ende kriegst du das nur hin und wir sind da auch noch nicht am Endpunkt angekommen. Wir gucken gerade, wie wir unsere Feedback-Mechanismen noch weiter feiner hinbekommen. Aber du kriegst es eigentlich nur hin, indem du 360-Grad-Feedback über alle Peer-Dimensionen relativ häufig misst. Dann verstehst du es besser. Es bleibt natürlich am Ende immer so eine subjektiver Twist in dem Ganzen. Wir versuchen da alles, müsst ihr noch relativ viel Zeit, genau diese Subjektivität rauszukriegen. Also wir sind jetzt gerade dabei, uns mit der Frage zu beschäftigen, wie wir Echtzeit-Pulse-Checks machen können, die genau dieses kulturelle Feedback eben die ganze Zeit aggregieren und die ganze Zeit zusammensammeln und dadurch versuchen, irgendwie ein klares Bild hinzubekommen. Ist nicht so leicht, weil es nicht so viele kulturell und datenschutzrechtlich passende Tools für den deutschen Markt gibt. Amerikanische Modelle der Messung über alles, da irgendwie ja, da ist es dann so ein bisschen egal, was der Mitarbeiter für Datenschutzrechte hat. Insofern sind wir da gerade in so einem Prozess zu basteln, was wir dafür noch weiter benutzen können, um das noch weiter granulieren zu können und daraus auch Handlungsempfehlungen zu machen. Da hilft sehr, dass die ganze OKR-Welt sich gerade sehr entwickelt in so OKR-Prozess-Tools, die dir im Prozess helfen, verschiedene Dinge zu messen. Die gucken wir uns gerade an, so als Kategorie.
Es ist interessant, dass du das sagst. Tatsächlich wäre das auch eine Frage gewesen, so im Sinne der Modelle, die ihr anwendet, ne? Also OKR, Lean Management, Holacracy, was auch immer es so gibt und welche Sau mehrfach schon durchs Dorf getrieben wurde. Habt ihr euch auf das Thema OKR in dem Zusammenhang so fokussiert? Also ist es das, was für euch tatsächlich sinnvoll ist, nicht esoterisch, sondern einfach funktional das, was den besten Erfolg
Wir sind deutlich Team OKR, so wie wir auch Team Agil sind. Was die Erfahrung, die wir über die Jahre gemacht haben, ist, dass du eben tatsächlich schlecht die reine Lehre in so Modellen einfach einsetzen kannst. Also sowas mit agilen Arbeitsformen, sprintbasierten Arbeiten. Wir haben die immer so ein bisschen getwistet in was brauchen wir da noch extra und muss es denn wirklich zu jeder Zeit ein Daily Stand-up sein? Und so ist es mit OKR auch. Also so, es ist schon klar, OKR als Grundraster. Wir sind gerade dabei zu gucken, welche Anpassungen wir da noch vornehmen und wie wir das passend machen. Man muss bei OKR auch sagen, OKR ist relativ weit entwickelt. Was bei OKR gerade noch so im Entstehen ist, ist so die ganze Tool- und Softwarewelt, mit der du das tatsächlich auch in deine Arbeitswerkzeuge übertragen kannst. Und die überformen dann schon auch nochmal sehr, wie du es machst. Also wir gucken da gerade, ich kann eins nennen, nur damit irgendwie der Service-Teil hier groß wird. Wir gucken uns gerade WorkPass an im Wesentlichen, auch ganz tolles Gründerteam, die tatsächlich viel rund um dieses transparent machen, Teamgesundheit messen, OKR-Erreichungsgrad und ähnliches innovieren als Software, also Service-Plattform, weil das theoretische Umsetzen ist immer das eine. Ab einer bestimmten Größe brauchst du halt tatsächlich Technologie, die es unterstützt. Und die verändert dann schon auch nochmal ein bisschen, wie genau du es machst. Mhm.
Super spannend. Also ich habe auch so ein bisschen auf der Frage noch so rumgehackt oder auf diesem Thema Kultur und Führung, weil ich eben fest daran glaube, dass das irgendwie ein wesentlicher Treiber von Transformation ist, ne? Weil letztlich kannst du noch so viele tolle Ideen haben, wenn du keine Mannschaft hast, die das irgendwie in dem Sinne auch vorträgt, weil wie du sagst, du kannst ja nicht alles kontrollieren, außer du hast ein super veraltetes, mega hierarchisches System, aber auch dann sind dem Wachstum Grenzen gesetzt, ne? Das macht ja tatsächlich keinen Sinn.
Ja, und dann hast du auch keine Zeit mehr für sowas wie dienendes Management. Also wenn ich zu viel Kontrolle ausüben wollen würde, würde ich auch dem, was ich an Anspruch an meine Führung habe, zeitlich nicht mehr gerecht werden.
Absolut. Wenn du, also der Podcast heißt ja nicht What's Next Culture, sondern What's Next Agencies, aber Culture ist dabei sicher ein ganz wesentlicher Treiber, wie wir festgestellt haben. Worin siehst du denn mit Blick auf die Agenturbranche so aktuell in den letzten Monaten, Jahren, aber auch jetzt eben vor allem mit der Perspektive, die größten Herausforderungen, die sich die Branche gegenüber sieht?
Ich glaube, am Ende lässt sich das wirklich wieder relativ banal beantworten und das heißt strategische Relevanz. Also ich fühle mich jetzt nicht so sehr der Branche zugehörig. Weiß nicht, woran das liegt. Aber wenn ich so von aus diesem Gefühl außen drauf gucke, ist halt für mich immer die große Frage von Marketing in Unternehmen hat sich tatsächlich so ein bisschen klein machen lassen, ist vielleicht der fairste Begriff. Also der große Begriff von Marketing, das Peter Drucker 5-7P und so, wenn du dich mal tatsächlich auf der Kundenseite mit Marketingabteilungen beschäftigst, dann sind das ganz häufig Werbeabteilungen. Und ich glaube, Agenturen sind diesen Weg eben, weil das der Kunde ist, vielfältig mitgegangen. Und das führt eben zu einer Situation, die relativ gefährlich ist, wenn du tatsächlich nur noch Weißraum ausmalst als deine Dienstleistung, bist du relativ ersetzbar in einer Zeit, wo Computer auch Weißraum ausmalen können und sogar noch besser wissen, wo der Weißraum ist und wer ihn sehen wird. Insofern stellt sich für mich tatsächlich immer die Frage, wenn ich da so drauf gucke, so was ist denn wirklich der Wertschöpfungsbeitrag, den Agenturen haben und haben werden, also haben sollten, und was muss man dafür tun, um die ehemals ja auch mit Premium-Tagessätzen unterfütterte eigene Relevanz wieder hinzukriegen und aufzubauen oder zumindest nicht noch mehr zu verlieren. Mhm. Weil vieles von dem, was Agenturen machen, auf der Mediaseite, aber eben auch tatsächlich in Textproduktion und so, ist hochgradig automatisierbar, ist hochgradig auch eine Commodity, also einkaufbar wie Schüttgut. Deswegen ist es ja auch oft dieselbe Einkaufsabteilung. Wo Differenzierung von Kreativität und auch preisliche Differenzierung von Kreativität wieder herkommen wird, das ist für mich eine der großen Fragen.
Mhm. Hättest du eine Antwort drauf? Also gerade, weil ich glaube, du hast ja auch gesagt, ne, du glaubst an das Primat der Kreation. Du glaubst eben nur, dass es in den Agenturen bisher im Sinne des Weißraumausmalens falsch eingesetzt wird, ne? Oder zumindest irgendwie nicht zukunftsfähig eingesetzt wird, ist es dann eher eine Entwicklung hin in Richtung Innovation, Produktentwicklung, Serviceentwicklung, also dass man wirklich auch eher mit den anderen Bereichen in die Zusammenarbeit kommt und jetzt weniger originär am Marketing hängt, was ja letztlich dann eine Exekution von Kommunikationsformaten und Kommunikationsmaßnahmen bedeutet?
Genau, also alles das, was du gesagt hast. Also so, ich habe da keine Antwort für die Industrie, weil ich auch irgendwie, da bin ich, dass ich irgendwie für die Industrie eine Antwort haben muss. Unsere Antwort ist da relativ klar. Wir nennen Consulting USA auch Creative Class Business Consulting. Ich glaube sehr daran, dass die kreative Klasse, wenn man das jetzt irgendwie auf so ein Kampfbegriff bringen will, in der Tat gerade in Zeiten von VUCA, um das Wort mal zu sagen, eine große Chance hat, tatsächlich Wertgestaltung und Wertgenerierung zu treiben, wenn sie sich dazu selber ermächtigen würde. Und das heißt eben tatsächlich vor allen Dingen den Kontext reframe. Wenn ich das Ganze in einem Kontext Werbemaßnahme appliziere, dann hat das eben tatsächlich heute ein Haltbarkeitsdatum und das läuft irgendwann mal ab. Wenn ich aber anfange, Kreativität in Kontexten und Formaten, die du gerade genannt hast, Produktentwicklung, aber auch Corporate Strategy, Buy-and-Build-Strategien, Equity Story und anderem einzusetzen, dann werde ich feststellen, das ist ja das, was wir feststellen, dass du einen Competitive Edge hast gegenüber all denen, die ausschließlich Business Schoolies und Statistik in Teams packen.
Ja, du hast da auch gesagt, es gibt so ein, wie hast du es genannt, Strategution. Das, was ihr macht sozusagen, ne? Diese Mischung aus Strategie und Exekution, aber dass man nicht sagt, erst kommt Strategie, dann Exekution, sondern eigentlich ein, wie soll ich sagen, iterativer Prozess, der gleichzeitig innerhalb des Strategieprozesses schon immer mit exekutiven Elementen arbeitet, ne?
Genau. Und du hast ja, das antwortet eigentlich auf ein sehr simples Problem, nämlich das sehr simple Problem, dass wenn du eine Unternehmensberatung bekommst, die dir niemals helfen werden, dich zu differenzieren. Eine Unternehmensberatung ist im Prinzip, wenn man das so möchte, die Beschleunigung aller aufs Mittelmaß. Die werden dir sagen, was der Benchmark ist und dir helfen, dich ans Benchmark ranzubringen. Das ist aber nicht das, wie ich Unternehmertum verstehe. Unternehmertum ist Differenzierung, das heißt eben nicht Benchmark sein, sondern vom Benchmark entfernt und anders sein. Und da kommt eben zum guten Business Case dann plötzlich auch wieder eine ganze Portion Kreativität rein, wie ich mich eigentlich differenzieren kann und will.
Es ist interessant, dass du das sagst. Es gibt ein ganz nettes Buch, das heißt Beraterdämmerung. Und das schildert genau das, ne? Dass eigentlich die Zeit der klassischen Unternehmensberatung abgelaufen ist oder endlich ist. Wahrscheinlich kommt daher auch der Druck von Seiten der Beratung, sich zu verändern, weil du eben immer nur versuchst, das, was schon da ist, nachzuahmen, ne? Weil du kommst aus Zeiten der Industrialisierung. Irgendwann war der Wert der Beratung der zu sagen, die können am besten Daten crunchen, den Wettbewerb analysieren, die haben Zugriff auf all diese Daten aus ihren tausenden Beratungsmandaten, die sie anonymisieren. Und letztlich erreichst du dann immer nur mühsam einen Punkt, der aber vor ein paar Jahren schon von einem anderen erreicht wurde, ne? Also die Frage der Differenzierungskraft ist ja sehr häufig auch eine Frage des Verständnisses der Marke und des Leistungsversprechens, was ja auch häufig dann aus der Marke oder in der Marke zu finden ist, ne? Wie du vorhin auch gesagt hast, wir haben bei unseren Werten nicht geguckt, was hätten wir gerne, sondern was ist schon da und was kann uns auf dem Weg irgendwie helfen. Also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Fund, wo man halt Beratungskompetenz und Markenführung, Marketingverständnis dann auch zusammenbringen kann, ne? Also tatsächlich diese Differenzierungskraft, die du da anspringst.
Ich würde niemals Markenführung sagen und auch nicht Marketingkompetenz. Ich würde es pur Kreativität nennen, aber ja. Ich weiß, was du meinst.
Spielt dann für dich Marke keine Rolle oder ist die letztlich dann auch nur irgendwie eine Art von Produkt und Ergebnis, was aus diesem Kreationsprozess rausplumpst?
Zweiteres. Also ich habe das nie verstanden und mein wirklich guter Freund PJ Mahnholz, wenn er das hört, wird es ganz furchtbar finden und sich wieder furchtbar aufregen. Wie diese Monstranz-Marke zum goldenen Kalb der Agenturwelt werden konnte, weil sie am Ende tatsächlich doch nicht das ist, was differenziert. Jedenfalls nicht in Zeiten wie diesen. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt gerade sich Geschäftsmodell und Produktqualität mit der Konsequenz dann da eine Marke draufzusetzen, differenziert. Aber dieses ich fange bei der Marke an, das fühlte sich für mich noch nie besonders intuitiv an.
Okay. Und sag mal du, also ihr macht Consulting und ihr seid nach Sektoren aufgestellt. Mal angenommen, ihr hättet einen Sektor Creative Agencies. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Bedarf. Wenn ich euch jetzt buchen würde, wie würdet ihr so ein Projekt angehen, wenn ich sage, pass mal auf, Christoph, möchte ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, lass uns mal überlegen, wie man da rangeht. Dann würdest du ein kleines Team mit einem extrem, Branchenfit zusammenbinden und was genau würdet ihr dann tun?
Also wir würden das nicht tun, weil es ein schwieriges Kundensegment ist, zu viele zu kleinteilige Player am Markt. Insofern wäre tatsächlich wahrscheinlich mein Vorhaben, erstmal Marktkonsolidierung zu betreiben und eine kritische Größe mit dir zu erreichen, bevor ich mich mit der Frage beschäftigen würde, was ist denn jetzt konkret das, was du machst? Also ich glaube, der deutsche Markt muss deutlich konsolidiert werden. Jemand sollte das mal tun und gerne jemand, der auch wie aus Deutschland heraus das tut. Aber was wir typischerweise tun, ist relativ einfach. Funktioniert in drei sehr banal zu beschreibenden Schritten. Wir gucken uns einmal an, was kannst du im Innen? Das ist die Analysephase, Interviews verstehen, was sind deine Stärken? Dann reden wir mit deinen Konkurrenten, Kunden und machen Desk Research zu, was solltest du können und wo geht der Markt auf einer abstrakten Ebene gerade hin? Also wo liegen die Chancen eigentlich? Und aus dieser Synopse von was kannst du und was ist gerade gefragt, fangen wir dann an, tatsächlich in so einem Longlisting, Shortlisting-Prozess wirklich zu sagen, das ist eine Anzahl an schnell pilotierbarer und dann rolloutfähigen Maßnahmen, die genau helfen, aus deinen bestehenden Assets und aus der Marktnotwendigkeit neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die auch betreiben zu können. Und wenn du das tatsächlich relativ oft iterierst, also es dann eben auch machst, dann fängt auf der Rückseite dessen an, eine organisationelle Festigkeit zu entstehen, die macht, dass das dann plötzlich tatsächlich habitualisiertes Geschäft ist. Also eigentlich ist es nicht so schwer, weil es ja immer diese beiden Datenpunkte gibt von welche Assets hast du heute eigentlich schon, Assets und Capabilities häufig, was kann diese Organisation an Output, mit der wir gerade arbeiten, was ist aus einer Wertbetrachtung des Marktes der Output, der aufsteigend ist und der zukünftig eine Differenzierungschance ermöglicht und dann ein, wie sieht das MVP, also das Minimum Viable Product, zur Vertestung dieser Output-Hypothese aus.
Und wenn du vorher davon gesprochen hast, von den Konsolidierern, wer wäre denn aus deiner Sicht, wer wären die richtigen Konsolidierer?
Schwer zu sagen.
Gibt es welche, wo du sagst, denen würde ich zutrauen, es wäre total schlau, wenn die jetzt einfach mal ein paar Agenturen kaufen und sinnvoll zusammenführen oder Teile davon auch eliminieren, weil es einfach vielleicht zu viele sind oder so?
Es gibt ja immer, und da kann es nur eine abstrakte Antwort zu geben und keine besonders spezifische. Es gibt ja immer zwei Konsolidierungstendenzen eines Marktes. Strategen konsolidieren einen Markt oder Kapitalinvestoren konsolidieren einen Markt, um dann endgültig entweder zum Strategen zu werden oder an einen Strategen zu verkaufen. Eigentlich kann es nur diese beiden Aspekte geben. Ich glaube, was wir gesehen haben in so der ersten Welle der Konsolidierung, die in den USA viel weiter oder fast überall auf der Welt viel weiter ist als hier bei uns, ist eben tatsächlich eine strategenbasierte Konsolidierung. Wir nennen sie Netzwerke. Was wir jetzt gerade so ein bisschen beobachten, auch mit dem Versuch von UDG jetzt dann PIA, finanziert von Equistone, ist, dass es da tatsächlich S4 Capital würde ich im Übrigen, also Martin Sorrells neue Firma, auch eher als Finanzinvestor verstehen und nicht als Strategen, dass es eben tatsächlich die gibt, die verstehen, dass man auch monetär in die Zukunft dieses Geschäftsmodells wetten kann und dann daraus neue Konsolidierungsvehikel bauen. Ich glaube, dass das ein aufsteigender Trend sein wird, also neue Formen von Konsolidatoren am Markt und dass wir eine stabile Konsolidierungswirkung der klassischen traditionellen Netzwerke sehen werden. Was du natürlich siehst, ist, dass auf der Front der Strategen gerade neue Player ins Spiel kommen. Die würde ich immer in den Fokus nehmen, dass Ascension Sina Schrader kauft, dass du mit Deloitte Digital etwas siehst, was sicherlich auch noch ein paar Akquisitionen tätigen wird, dass ein Reply aus Italien plötzlich in den Agenturmarkt eingreift. Auch das werden wir als einen wachsenden Trend sehen, wo man heute noch gar nicht sagen kann, wer sind denn diese Strategen, die diesen Schritt weitergehen. Auch IBM mit Aperto ist ja am Ende genau der Move eines Strategen, einfach tatsächlich stärker zu vertikalisieren in der Wertschöpfung. Mhm. Mhm.
Glaubst du, dass die aktuelle Krise diese Konsolidierung befördert? Also, dass das einfach sehr viel schneller gehen wird, weil viele auch in finanzielle Nöte geraten, aufgrund irgendwie ja auch der Nähe zu dem alten, nicht mehr so ganz funktionalen Geschäftsmodell?
Tun Krisen ja immer. Mhm. Also ich habe gerade vor 2 Wochen eine Handelsblatt-Kolumne veröffentlicht, die sich mit den Chancen beschäftigt, sogenannte Distressed Assets als Transformationsgegenstände zu benutzen. Also zu sagen, Dinge, die in der Krise in Schieflage gekommen sind, Unternehmen, und es meint nicht Agenturen, explizit nicht auf diesen Markt bezogen, jetzt zu verstehen als die Chance, Talente in Unternehmen zu bringen oder andere Wertschöpfungsmuster in Unternehmen zu bringen, die bisher nicht hatten. Die ist groß, die sind fast allen Industrien groß und ja, auch in der Kommunikationsindustrie werden wir das natürlich sehen. Mhm. Also ich würde mich wundern und das Gute ist, ich kann das frei sagen, weil ich absolut keine Kenntnis darüber habe, ob das so ist, wenn nicht jedes der großen Netzwerke eine Distressed Asset Strategie hätte und sehr genau guckt, welche Opportunitäten sich jetzt ergeben daraus, dass die Krise einmal durchgegangen ist. Kann man für herzlos halten, aber das ist die Eigentümlichkeit jeder Krise, dass wir danach konsolidiertere Märkte finden, die dann ja auch wieder Wachstumschancen für Neugründungen. Mhm,
absolut, ja.
Dann stehen ja wieder Räume.
Du hast deine Kolumnen, also jetzt gerade Handelsblatt-Artikel angesprochen. Man entnimmt ja auch so deinen Artikeln, Kolumnen, Meinungsäußerungen, dass du dich für sehr viele unterschiedliche Dinge interessierst. Ne? Und das fände ich tatsächlich, das ist jetzt eher so eine persönliche Frage, woher holst du dir deine Inspiration? Also wie hältst du dich auf dem Laufenden? Woher bekommst du Impulse bei aller Informationsüberflutung? Und dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Also wie bleibst du da irgendwie am Puls oder irgendwie auch so ein bisschen vor der Welle? Das würde mich interessieren.
Ich glaube, die banale Antwort darauf ist, dass ich mich mit unfassbar vielen, unfassbar unterschiedlichen Menschen unterhalte und es ganz schlecht aushalte, zu lange das Gleiche zu machen. Warum wir, man muss das immer noch für Zufall halten, mal eine Agentur gegründet haben und eben nicht nochmal ein Startup gemacht haben 2008, war, dass ich fertig war damit, jeden Tag das Gleiche zu machen. Mhm. So ein digitales Geschäftsmodell neigt ja dazu, so spannend das alles ist, dass du irgendwann dein Geschäftsmodell in einer Excel-Tabelle verstehen kannst und nur noch einzelne Felder dieser Excel-Tabelle optimierst, also ein kleines Schräubchen drehst. So Agentur war für mich irgendwie der Sehnsuchtsort von, ich habe jeden Tag eine andere Aufgabe und wenn ich gerade mal keine Lust habe, mich mit bidirektionalem Laden und E-Mobility zu beschäftigen, dann ist es eben, ich weiß es nicht, was auch immer, die Zukunft von Reisen. Mhm. Ich brauche das für meinen Kopf, dass ich tatsächlich ein ganz unfassbar diverses Feld an Problemen im Kopf habe. Ich kann nicht zu lange über eins nachdenken. Ich kann mich zeitlich sehr lange mit einem Problem beschäftigen, aber wenn ich heute mit dem einen was gemacht habe, muss ich morgen was anderes machen, damit mein Kopf irgendwie wieder Platz hat. Mhm.
Und es leitet gut über zur letzten Frage, damit wir nicht allzu lange über den Podcast reden, weil nicht, dass es langweilig ist. Was würdest du heute gründen, wenn du nochmal unabhängig von Omnicom, von TGG, irgendwas, wo du sagst, das braucht die Welt, da hätte ich jetzt tatsächlich Bock drauf, wenn ich genügend Kapital zur Verfügung hätte, genau das nochmal in die Welt zu setzen? Gibt's da irgendwas?
Ja, total. Und es ist gar nicht so lauter und her, wie man glauben würde. Ich würde tatsächlich eine Private Equity Company bauen. Also tatsächlich wäre, wenn ich jetzt gerade Zeit hätte, Private Equity das, was ich machen würde, weil ich glaube, es liegt eine riesige Chance darin, beschäftigen wir uns auch immer mal wieder bei TLGG mit der Frage, passt das Modell nicht gut, aber es ist zumindest ein interessantes Gedankengebäude, Mittelständler auf eigene Rechnung zu kaufen, mit Technologie zu verbessern und zu differenzieren und wieder, ich formuliere es mal vorsichtig, an den Markt zu entlassen. Ist, glaube ich, tatsächlich was unfassbar interessant ist. Also nicht nur sich für den strategischen Erfolg der Beratung auf einer Stundenbasis bezahlen zu lassen, sondern komplett und vollständig die Equity-Seite der Wertrealisierung mitzunehmen. Das wäre es jetzt gerade. Also es wäre tatsächlich ein kleiner, feiner Private-Equity-Boutique-Laden.
Klingt gut. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, weil du wirst es sicher angehen.
Es könnte sein.
Bestimmt. Christoph, vielen, vielen Dank. Super spannende Danke Perspektiven dir. Auf den Markt und eigentlich ja auch deutlich über den Markt hinaus. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Dank dir.
Mir auch. Vielen Dank dir.